والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wir machen إن شاء الله تعالى weiter mit der 9. Ayah. Mit der 9. Ayah zunächst lesen wir sie uns auf Deutsch durch. Beziehungsweise die Ayah haben wir schon gelesen, deswegen machen wir erst mal kurz weiter. Und zwar, letzter Stand war, wir haben gesagt, dass diese kampflose Beute der Banu Nadir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeteilt wurde und er bestimmen durfte, wie er es zu verteilen hat, möchte. Und es wurde dann bestimmt, dass es verteilt wird an die Muhajirin, weil sie die Ärmsten der Armen waren, bis, wie wir gesagt haben, drei weitere Ansar, die auch ihren Anteil bekommen haben, weil sie ebenfalls bedürftig waren. Und diese Verteilung zeigt, dass es etwas Wertvolleres gibt als die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder nach dem Recht etwas bekommt. Aber es gibt etwas darüber hinaus. Das ist vielleicht den Begriff, kann man nennen, den Begriff der Fairness. Die Fairness, dass man berücksichtigt, dass man die Bedürfnisse der einzelnen Menschen berücksichtigt. Und deswegen ist es etwas Gutes, von seinem Recht manchmal zugunsten anderer abzusehen. Stellt euch vor, jemand verstirbt, hinterlässt ein Vermögen unter drei Geschwistern. Ein Geschwisterteil ist reich und braucht nichts. Und die anderen beiden sind arm. Und besonders sind sie verarmt, weil ihr Vater zum Beispiel verstorben ist. Insofern kann man natürlich pochen auf sein Recht. Aber besser ist es, in diesem Fall, wenn derjenige, dem etwas gehört, auf sein Recht verzichtet, zugunsten derjenigen, die es nötiger haben. Das Problem ist, dass es etwas Gutes, ein Ideal, und manchmal findet das keinen guten Anklang bei den anderen Menschen. Und es gibt nicht umsonst Neid auf dieser Welt. Es gibt nicht umsonst Missgunst auf dieser Welt. Und die Frage ist eben, wie sind die Sahaba, die Ansar, mit dieser Tatsache umgegangen? Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns in der 9. Ayah sagend, und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren. Wer sind sie? Wer sind diejenigen, die in der Wohnstätte zu Hause waren? Das sind die Ansar. Die Wohnstätte ist Medina. Die Moschee, die Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer war da zuerst? Die Ansar. Tayyib, lass uns kurz bei dem Begriff Ansar bleiben. Warum wurden sie überhaupt Ansar genannt? Liebe Geschwister, weil sie diesen Namen tatsächlich verdienen. Ansar ist der Plural von Nasir. Und Nasir kommt vom Verb Nasara. Und Nasara bedeutet unterstützen. Und so heißen sie die Unterstützer, weil sie Allahs Propheten und die Ausgewanderten mit offenen Armen empfangen haben. Und nicht nur empfangen haben und nicht nur bewirtet haben und nicht nur als Gäste aufgenommen haben, sondern sie haben ihnen ihre Heimat mit ihren Auswanderern und ihren Geschwistern geteilt. Sie haben ihr Hab und Gut mit ihnen geteilt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie miteinander verbrüdert. Verbrüdert im wahrsten Sinne des Wortes. Als galt eine Zeit lang im Islam, dass der eine vom anderen sogar erbt. So hat sie wie zu einer einzigen Familie gemacht. Und so etwas ist in der Geschichte der Menschheit einmalig. Das Ereignis, was damals stattgefunden hat, ist ein Ereignis, dessen Gleichen wir in der Geschichte der Kinder Adams nicht kennen. Und diese Ansar, die Frage ist, dieser Name Ansar, haben sie ihn sich selbst gegeben oder wurde er ihnen gegeben? Und so fragte einer der Tabi'in, heißt Ghaylan ibn Jarir, fragte Anas, radiallahu ta'ala anhu, Anas ibn Malik, er sagte, Ara'ayta asma al-Ansar, أن كنتم تسمون به كنتم تسمون به أم سماكم الله. Das heißt, habt ihr euch gegenseitig Ansar genannt, Unterstützer, Helfer genannt, oder hat Allah euch so bezeichnet? Er sagte, بل سمان الله. Vielmehr hat uns Allah diesen Namen gegeben. Und diesen Namen erhalten in dieser Aya, وينصرون الله ورسوله. Und sie unterstützen Allah und seinen Gesandten. Und in der anderen Sura hat er sie direkt Al-Ansar genannt, radiallahu ta'ala, anhum ajma'in. Und das Besondere natürlich, liebe Geschwister, an den Namen, wenn Allah sie vergeben hat, subhanahu wa ta'ala, ist, dass diese Namen der Tatsachen, diejenigen Menschen, die so bezeichnet werden, ihrem Namen gerecht werden. Ansonsten, es kann sein, dass ein Mensch Abdullah, Diener Allahs ist, und wirklich ein Diener des Shaitans. Es kann sein, dass ein Mensch Karim heißt, großzügig, wirklich heißt der größte Geizhals auf Erden, der Umwelt. Und so weiter und so fort. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden so genannt hat, Allah sagt, Ulaika humus sadiqun, das sind die Wahrhaftigen. Das heißt, die sind wirklich wahrhaftig. Ihren Namen haben sie sich verdient. Und das gleiche gilt für die Ansar, radiallahu ta'ala anhu. Wie sind sie mit dieser Sache umgegangen? Allah sagte, sinngemäß, und diejenigen, die in der Wohnstätte in Medina und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, das heißt im Glauben Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vorausgeeilt sind, vor ihnen zu Hause waren, denn die Ansar, radiallahu ta'ala, und ihr wisst ja, dass der Prophet alaihissalatu wassalam berühmte treue Schwüre abgenommen hat von den Ansar, noch bevor er ausgewandert ist, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam Makkah verlassen hat, hat er sich heimlich in der Hajj al-Aqaba, die erste Aqaba und zweite Aqaba, Schwur getroffen mit ihnen und sie haben zum Glauben gefunden und sie haben den Islam in Medina verbreitet. Da war der Islam in Mekka noch zurückgeblieben. Und deswegen, sie waren den anderen im Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala zeitlich, chronologisch gesehen, manche von ihnen voraus. Beziehungsweise der Iman hat sich dort schneller verbreitet deswegen als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ankam in Medina, wurde er von den gläubigen Muslimen empfangen. Warum? Weil der Islam dort schon war. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, vor den Muhajirin dort zu Hause waren, lieben all diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns, was in ihren Herzen vorgeht. Das sind nicht ihre Aussagen, nicht sie sagen, ja, wir lieben unsere Geschwister, ja, wir lieben Allah, ja, wir lieben die Muhajirin, wir lieben die Ansar, wir lieben die Sahaba, wir lieben unsere Geschwister in der Moschee, wir lieben, nein. Hier, Allah Azza wa Jal sagt, in ihren Herzen ist Liebe den Muhajirin gegenüber. Das ist die beste Tazkiya, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und deswegen, das ist eine, liebe Geschwister, von vielen Ayat, in denen Allah Azza wa Jal die Sahaba lobpreist und lobt. Deswegen, es gehört unabdingbar, es gehört kategorisch zum Glauben eines Muslims, dass diese Menschen nach den Propheten die besten Menschen gewesen sind. Allah Azza wa Jal hat sie nicht einmal gelobt, nicht zweimal gelobt, sondern hat sie rein gesprochen, selig gesprochen, kann man sagen, in zahlreichen Ayat. Und weiterhin geht's. Nicht nur, dass sie die Muhajirin lieben, sondern sie empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Was heißt das? Das heißt, die Ansar empfinden in ihren Brüsten keinen Neid gegenüber den Muhajirin aufgrund des Fay der Banu Nadir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muhajirin gegeben hat und nicht den Ansar gegeben hat. Allahu Akbar. Jemand, der von seiner Habsucht, wenn er welche hat, oder jemand, der von seiner Liebe zu diesem Leben und zu diesen Gütern nicht geleitet wird, sondern dass seine Liebe zu Allah und seine Liebe zu seinen Geschwistern größer ist als die Liebe zu dem materiellen Gut, diese Stufe haben sie tatsächlich erreicht. Es war bei ihnen nicht Worte, sondern es war bei ihnen Tatsache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie wirklich mit ihnen zufrieden sein. Deswegen, liebe Geschwister, wenn jemand diese Menschen nicht liebt, über die Allah diese Worte herabgesandt hat, Gott bewahre. Das heißt, sein Herz ist vollkommen vom rechten Weg abgeschweift, möge Allah uns dafür schützen. Und deswegen betonen die Gelehrten die Wichtigkeit der Liebe der Geschwister der Sahaba, der Gläubigen zu den Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Denn es ist unvereinbar, versteht ihr, dass es unvereinbar ist, an den Koran zu glauben und gleichzeitig diese Menschen nicht zu lieben. Es ist einfach mit allem, das eine würde dem anderen vollkommen widersprechen. Dann wärst du nicht viel besser als das Volk der Schrift, wenn es sagt, wir glauben an Allah und an die Propheten Allahs, aber nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist wie wenn du sagst, ich glaube an den Koran, aber die Sahaba, da bin ich anderer Meinung. Wie anderer Meinung? Allah hat seine Meinung schon gesagt. Was willst du für eine Meinung, andere Meinung vertreten? Menschen, die nichts in ihrem, liebe Geschwister, Freundschaft hört bekannterweise bei Geld auf. Freundschaft kann aufhören bei einem Euro, kann Freundschaft aufhören. Wenn du jemandem gehst und er gibt dir Wechselgeld zu wenig zurück und dann fängt der Schaitan an und sagt dir, was hat der... Liebe Geschwister, diese Ansar haben keinen Groll und keine Missgunst und keinen Neid verspürt gegenüber Muhajirin, die Güter bekommen haben im Wert von Tausenden von Euros in der Sprache, der wir heute sprechen. Und sie haben nichts bekommen. Sie haben nichts bekommen, aber sie waren damit zufrieden, weil sie gesagt haben, unsere Geschwister, sie haben es eher nötig. Sie haben ihre Heimat verlassen wegen ihrer Religion. Sie haben ihre Heimat verlassen, um dem Islam zu verhelfen. Sie haben ihre Heimat verlassen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu unterstützen. Sie haben ihre Heimat verlassen, um zu uns Muslime, Ansar, auszuwandern. Wie groß muss ihre Liebe sein? Wer verlässt seine Heimat? Wer verlässt seine Heimat wegen seiner Religion? Wer verlässt sein Haus wegen seiner Religion? Die Leute heutzutage begehen Sünden und bürden sich Berge von Missetaten auf, um das Materielle nicht loszuwerden. Es ist einfach ein Gegenstück zu dem, was man heutzutage sieht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Deswegen noch einmal, dass wir verstehen, sie haben diejenigen, die in der Medina und im Glauben an Allah vor den Muhajirin in Medina zu Hause waren, lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind, nämlich die Muhajirin, und sie empfinden, die Ansar empfinden in ihren Herzen, in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben wurde. Das Bedürfnis, was sie empfinden, das ist Al-Hasad, das ist der Neid, wie Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sagte. Tamam? Sie empfinden kein Bedürfnis, das, was denen da gegeben worden ist. Ich freue mich für ihn, dass ihm gegeben worden ist. Ich brauche das gar nicht. Alhamdulillah. Und selbst wenn ich es bräuchte, und jetzt kommt es, selbst wenn ich es bräuchte, mein Bruder braucht es eher als ich. Allah sagte, und sie ziehen sie sich selbst vor, und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Das hört ja gar nicht auf. Das heißt, es geht noch weiter. Keine Gunst, keine Missgunst, also kein Neid, kein Groll, kein Hasad. Und selbst wenn es darauf ankommt, sagen sie, erst mein Bruder und danach ich. Das hat man Ithar. Das hat man Ithar. Dass du den anderen Menschen, Selbstlosigkeit, Altruismus, ja, Gegenteil von Egoismus, Altruismus. Das ist Altruismus. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohlergehen wird. Das sind die Erfolgreichen. Das sind die Erfolgreichen. Und wenn Allah sagt, dass sie erfolgreich sind, dann sind sie erfolgreich. Was ist passiert? Ein Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel von dem, was damals passiert wurde, passiert ist. Und das ist ein Beispiel, das uns überliefert worden ist. Aber Allah Azza wa Jalla spricht über die Ansar allgemein, richtig? Guckt euch ein Beispiel an. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet. Er sagte, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sprach, o Gesandter Allahs, ich bin verarmt. Da hat er sallallahu alaihi wasallam nach seinen Ehefrauen geschickt, doch er fand bei ihnen nichts vor. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da gibt es mehr Aspekte, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das erste, was er gemacht hat, er wollte ihn selbst bewirten. Und dann findet er, guck mal, diese Pulver an. Ja, ihr wisst, was wie, ja, habt ihr schon mal einen Gast zu Hause gehabt und dann konntet ihr ihm nichts anbieten? Was für, wie schämt man sich? Und was für eine Bedrängnis gerät man dadurch? Prophet wird geprüft. Wallahi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah verlangt von dir nicht mehr, als du kannst. Er kann nicht. Was hat er gemacht, sallallahu alaihi wasallam? Aufruf gestartet. Ala rajulun yudayyifu hadhihi al-layla. Gibt es einen Mann, gibt es nicht jemanden, der ihn diese Nacht als Gast aufnehmen möchte? Sallallahu alaihi wasallam ruft zum Guten auf. Yarhamuhullah. Macht auch noch Dua für ihn, sagt nur Allah ihm abam. Allahu akbar. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua macht, dann hat sich das schon. Trifft es dich. Da stand ein Mann auf, von, logischerweise von den Ansar, radiallahu anhu. Er sagte, ich, o Gesandter Allahs. Da ging er zu seiner Familie und fragte seine Ehefrau, sagte zu seiner Ehefrau, das ist der Gast des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen halte bitte nichts zurück von dem, was wir haben. Aber auch sehr schön, ne, wie er es formuliert hat. Das ist nicht irgendein Gast, sondern das ist ein Gast, den der Prophet zu uns geschickt hat. Ja, nee, der gläubige Mensch kann nicht Nein sagen. Kann nicht sagen, es geht nicht. Oder, nein, mach was draus. Halt nicht zurück von dem, was wir bei uns gelagert haben. Da sagte sie, Wallahi, wir haben nichts, außer die Speise, außer der Speise unserer Kinder. Wir haben nichts, außer die Speise unserer Kleinkinder, heißt es, As-Sibya. Und zwar ihr Abendessen. Dann sagte er, wenn die kleinen Kinder ihr Abendessen haben möchten, dann legen sie schlafen. Und komm und mach das Licht aus, mach die Lampen aus, die Öllampen aus. Und wir binden etwas um unsere Bäuche, das unseren Hunger praktisch stillt. Und sie machte das, radiallahu ta'ala. Am nächsten Morgen ging der Mann zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er brauchte dem Propheten nichts davon erzählen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان. Allah ist verwundert. Nach anderen Überlieferungen, Allah lachte, als der Sohn so und die Sohn so dies und das getan haben. Der Prophet wusste schon Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala sandte aufgrund dieses Ereignisses die folgende Ayah herab. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Und zwar, sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Worauf ich hinweisen möchte, liebe Geschwister, ist nicht nur, dass das ein Ereignis ist, sondern ich möchte auch darauf hinweisen, dass es ist ein einziges Ereignis, das überliefert worden ist, vieles nicht anderes nicht überliefert worden, und es mag für den einen oder anderen als kleine Tat erscheinen, weil, oder ich drücke es mal anders aus, es ist keine Sache, die unumsetzbar ist, dass man seinen Gast bewirtet und selbst verzichtet für ihn. Das ist keine Angelegenheit, die unmöglich ist. Und das Ergebnis ist gewaltig. Ja, der Koran wird nicht noch einmal herabgesandt werden. Du kriegst keine Ayah mehr. Aber es ist doch vollkommen egal. Du möchtest doch Yawm al-Qiyamah einfach nur zu den Menschen gehören, die diese Ayah umgesetzt haben. Damit diese Ayah bei Allah Azza wa Jal Fürsprache einlegt, du ins Paradies kommst. Ja, was denkt ihr denn, wenn jemand nach einer Ayah handelt? Und er bei Allah argumentieren wird mit dieser Ayah. Was wird anders geschehen, als dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Argument akzeptieren wird? Wenn du sagst, oh Allah, du hast doch im Koran das und das gesagt. Wenn du sagst, dein Prophet hat das und das gesagt, ich habe danach gehandelt. Es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen bricht. Das wird niemals passieren. Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügiger als das. Er gibt dir das, was er versprochen hat, und noch mehr dazu. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den erfolgreichen Menschen gehören lassen. Sa'id ibn Jubayr berichtet über Abu al-Hayyaj al-Asadi. Er sagte, ich vollzog einmal den Tawaf um das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala, um die Kaaba. Er sagte, ich machte Tawaf um die Kaaba und da hörte ich einen Mann folgendes Dua sprechen. Allahumma qini nafsi, Allahumma qini shuhha nafsi, das heißt, oh Allah, schütze mich vor meinem eigenen Geiz. Oh Allah, schütze mich vor meiner eigenen Habsucht. Und das war's. Sein ganzes Dua bestand nur aus diesem Wort. Da sagte ich zu ihm, warum dieses Dua die ganze Zeit? Er sagte, weil, wenn Allah mich schützt vor meinem eigenen Geiz, vor meiner eigenen Habsucht, werde ich weder stehlen, noch werde ich Unzucht begehen, Noch werde ich. Und siehe da, es war Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala anhu, ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, liebe Geschwister, die Kunst ist es, beim Dua, das zu Allah zu erbitten, was wirklich gut und sinnvoll ist. يعني ومن يوقى شح نفسه فأولئك المفلحون. Guck mal, seht ihr nicht, dass die Taten, die wir begehen, unterschiedlicher Arten sind. Es gibt Taten, die beginnen wir mit unseren Extremitäten, Händen und Füßen, sage ich mal. Es gibt Taten, die begehen wir mit unserer Zunge, in die Worte, die wir sprechen. Und wie oft ist es so, dass ein Wort mehr bewirken kann als die Tat der Hand, ja? Und dann gibt es Taten, die wir mit unserem Herzen begehen. Und welche dieser drei sind die wertvollsten? Und das ist, glaube ich, klar geworden aus den Ayat über die Ansar und was sie ihren Herzen verspüren. Die Taten des Herzens sind die wertvollsten überhaupt. Ganz, die sind ganz oben. Die sind ganz oben. Und deswegen, wenn du dein Herz in Anführungsstrichen im Griff hast, nicht es hat dich im Griff, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das Neueste, das, ich möchte das kaufen, das haben, das, dann hat dein Herz dich im Griff. Wenn du aber dein Herz im Griff hast und wenn du dein Herz ausgerichtet hast nach dem, was Allah mag und du nur noch das liebst, was Allah liebt und das verabscheust, was Allah verabscheut, dann bist du zufrieden. Dann bist du zufrieden. Dann hast du Qana'a. Dann hast du Wohlbefinden. Dann bist du, dann strebt und dein Herz und nicht nach Dingen, die sowieso von begrenzter Dauer sind und von weltlicher Natur sind. Wenn du dein Herz im Griff hast, dann kommst du nicht auf dir zu stehlen. Und dein Herz, als würde der Abdurrahman auf dir sagen, radiallahu ta'ala anhu, dein Herz ist dein Motor, egal was du machst an guten, schlechten Taten. Es geht doch letztendlich darum, wer gibt den Befehl. Es ist doch dein Inneres, sagt doch irgendwann, mach dies oder mach das nicht. Dann, wenn du dich gar nicht danach sehnst, ist deine Sünde nicht begehen. Wenn du aber eine Sünde begehrst und das gerne machst, dann natürlich kann es passieren, dass du sie. Das heißt, der Anfang ist in deinem Herzen. Deswegen sagt er, Allahumma qini shuha nafsi, das war's. O Allah, schütze mich vor meiner eigenen Habsucht. Zusammengefasst. O Herr, gib uns im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und schütze uns vor der Strafe der Hölle. Fertig. Das war's. Zusammengefasst. Okay, liebe Geschwister. Das waren die Muhajirin. Das waren die Ansar. Was ist mit uns? Was ist mit uns? Was ist unsere Beziehung zu ihnen? Allah hat uns nicht vergessen. Allah hat uns nicht vergessen und Allah hat uns klar gemacht, die Beziehung dieser Muhajirin und Ansar mit den Muslimen heutzutage. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind. Und wer ist nach ihnen gekommen? Die Tabi'in, die Atba' al-Tabi'in. Du, ich, unsere Nachkommenschaft. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, alle Menschen, bis zum Tag der Auferstehung, die Gläubigen von ihnen, die ihnen folgen, was sagen sie? Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Unser Herr, vergib uns, vergiss dich nicht selbst. Denk erstmal an dich. Wenn du gerettet bist, kannst du andere erretten. Wenn du verloren bist, wirst du andere auch nicht recht halten. Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, die Ansar, die Muhajirin, die Propheten, die Sahaba, die anderen Propheten, und lasse in unseren Herzen keinen Groll, keinen Hass gegen diejenigen sein, die glauben, unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Diese Ayah, meine Geschwister, ist der Beweis dafür, dass die Gläubigen eine Familie sind. Egal, ob sie damals gelebt haben oder heute gelebt haben. Und dass sie alle miteinander der Glaube an Allah und der Islam verbindet. Und diese Ayah ist der Maßstab schlechthin, um zu erkennen, wer gläubig ist und wer nicht gläubig ist. Wer zu dieser Familie gehört und wer nicht zu dieser Familie gehört. Diejenigen Menschen, die gläubigen Sahaba lieben, die Ansar und die Muhajirin und allen ihnen voran Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, radiallahu anhum, das sind die Menschen, die rechtgeleitet sind. Das sind die Menschen, die auf einem geraden Weg sind. Das ist der Weg der Menschen damals. Wer heutzutage das nicht empfindet, den Sahaba gegenüber, wer heutzutage die Sahaba, Gott bewahre, verabscheut und nicht liebt und sie Gott bewahre, beschimpft, beleidigt verflucht, sie des Unglaubens bezichtigt. Gott bewahre, das sind diejenigen Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind. Warum? Weil sie machen nicht das, was Allah gesagt hat. Allah hat gesagt, und diejenigen, die nach ihm gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern. Das sind nicht unsere Brüder. Wer für sie Dua macht, der gehört zu dieser Familie. Wer sie liebt, gehört zu. Wer sie verabscheut, gehört nicht zu ihnen. Die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unsere Herzen keinen Groll gegen sie sein. Deswegen, jawohl, wir wissen, dass die Sahaba waren keine Propheten. Und die Sahaba, radiallahu anhum, haben auch Fehler gemacht. Und sie haben auch Sünden begangen. Und der Prophet sagt, Kullu bani Adam khatta, jeder Mensch begeht Fehler. Das ist alles klar. Und deswegen erzählen wir gläubigen Menschen, wenn wir von den Sahaba sprechen und von Geschichten, die zwischen ihnen stattgefunden haben, erzählen wir auf eine Art und Weise, wenn überhaupt, dass kein Groll in unseren Herzen entsteht. Weil wenn das entsteht, dann war das nicht Sinn der Sache. Unser Herr, du bist sehr gnädig und barmherzig. Gnädig, Ra'uf, Rahim ist auch barmherzig. Beides gehört barmherzig, aber Ar-Ra'fa ist die Spitze der Gnade. Das heißt, die Gelehrten sagen, Ar-Ra'fa ist eine spezielle Form der Gnade, die höchste und edelste Form der Gnade. Das heißt, jeder, der Ra'uf ist, ist auch Rahim. Aber nicht jeder, der Rahim ist, ist auch Ra'uf. Ra'uf ist praktisch die edelste Form der Gnade. Wir machen an dieser Stelle Stopp, weil die Gebetszeit ist eingetroffen. Und nach dem Maghrib-Gebet, inshallah ta'ala, machen wir weiter. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa barak, ala nabiyyina Muhammad.